Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin Tina Hildebrand, ich bin Chefkorrespondentin der Zeit und bin in Berlin.
Und ich bin Heinrich Wefing, ich leite das Politikressort der gedruckten Zeit in Hamburg. Jede Woche sprechen wir in das Politikteil mit einem Gast eine Stunde lang über ein Thema.
Ja, und diese Woche wollen wir nochmal über Frankreich sprechen, das haben wir schon mal getan. Wir wollen über eine ganz besondere Französin sprechen, die Rechtspopulistin, manche sagen auch rechtsextreme Marine Le Pen. Vor 4 Jahren bei der Präsidentschaftswahl war sie Emmanuel Macron noch unterlegen und damals wählten viele Macron, weil sie einen Rechtsruck verhindern wollten, auch viele, die ihn eigentlich gar nicht so optimal fanden. Und heute hat Marine Le Pen so gute Chancen wie nie zuvor, französische Präsidentin zu werden. Wie das zu erklären ist, ob sie es wirklich werden könnte und auch was das für Europa und Deutschland bedeuten würde, darüber sprechen wir mit unserer Kollegin Elisabeth Räther. Das ist ja deine und Marks Co. als Leiterin der Politikredaktion, Heinrich. Insofern komplettieren wir uns heute hier auch mal auf eine Art.
Ja, das ist super. Meine Co., das klingt irgendwie klasse. Hallo Elisabeth, schön, dass du da bist, dass du auch endlich im Podcast dabei bist. Hallo.
Ich freue mich auch, hallo.
Vielleicht bist du ja auch Elisabeths Co., das müssen wir noch.
Ich bin genau so, das wollte ich nämlich sagen. Also Marc und ich sind ihre Co.s, genau. Elisabeth, du hast nicht nur in Frankreich studiert, du kennst das Land sehr gut, du hast immer wieder für die Zeit über französische Politik geschrieben. Und letzte Woche hattest du eben einen ganz besonderen Termin. Du warst nicht nur in Paris nach langer Zeit mal wieder, sondern du hast da zusammen mit unserer Kollegin Annika Jörres Marine Le Pen getroffen und interviewt. Ein Stahlbart von einem Interview. Darüber sprechen wir gleich ausführlich. Erst einmal wollen wir aber das Geräusch hören, das du uns mitgebracht hast. Warst du das nach dem Interview oder war das Marine Le Pen nach dem Interview oder was war das, Elisabeth?
Nee, ich habe euch eine Katze mitgebracht, weil Marine Le Pen, man hat ja viele Bilder von ihr, wie sie so ist, als Rechtsextremistin, Rechtspopulistin, als Tochter ihres Vaters. Aber sie ist eben in Frankreich auch inzwischen sehr bekannt dafür, dass sie Katzen liebt, weil sie das an eigentlich jeder Stelle ständig immer sagt, weil sie sich mit Katzen fotografieren lässt, weil sie letzten Herbst Schlagzeilen gemacht hat, weil sie tatsächlich so eine Art Zertifikat als Tierärztin erworben hat, dass sie jetzt ihre Katzen selber sterilisieren kann, weil sie nämlich Katzen auch züchtet, worüber sie eben auch sehr viel spricht.
Also sie Katzen züchtet sie?
Also sie meinte, dass sie, ich kenne mich nicht so aus, Bengalen-Katzen hat und noch irgendwas anderes, was ich nicht richtig verstanden, aber ich habe es nicht. Wir haben über andere Themen gesprochen als ihre Katzen, aber genau, also sie macht auch immer wieder Videos mit den Katzen. Sie richtet sich immer wieder an die Franzosen wegen dem, überhaupt nicht dem Thema Tierschutz. Wir müssen auf unsere Tiere achten und so weiter. Also das ist für sie persönlich ein totales Thema, aber es ist auch ein bisschen eine Strategie ihrer Partei, dass sie sich mit dem Tierschutz befasst, weil man ja Tierschutz eigentlich, also sie will ja ihre Partei so ein bisschen harmloser machen, als sie in Wirklichkeit ist. Und bei Tierschutz ist natürlich so, dass niemand gegen Tierschutz ist. Deswegen ist sie, hat sie das so als Thema gewählt, was eben überhaupt nicht anrüchig ist sozusagen.
Dabei wissen wir aber spätestens seit Brigitte Bardot und aus allen James-Bond-Filmen, dass der Bösewicht immer eine Katze hat, oder?
Ja, ja. Also ich hätte mir das auch vorstellen können, dass sie da mich im Büro empfängt mit so einer Katze auf dem Schoß, die sie dann immer streichelt und die mich irgendwie böse anguckt, wenn ich irgendwie falsche Fragen stelle. Es war aber nicht so.
Es gibt aber noch eine gute Katzengeschichte mit ihrem Vater, ne? Denn ihr Vater, Jean-Marie Le Pen, ist ja ein ganz bekannter Mann und der eigentliche Gründer des Front National. Erzähl doch mal.
Ja, der, ihre Geschichte mit den, also es gibt ganz viele Geschichten über Marine Le Pen und ihren Vater. Eine Geschichte, oder was man wissen muss, ist, dass die beiden wirklich bis 2015 zusammen in einer Villa in einem Vorort von Paris gewohnt haben. Diese Villa haben sie geerbt von einem sehr reichen, alkoholabhängigen Rechtsextremisten, der früh gestorben ist. Von dem haben sie diese Luxusvilla geerbt. Und da hat also die Familie Le Pen gelebt auf sehr exzentrische Weise und mit riesigen Partys und so weiter. Jedenfalls bis 2015 hat die Tochter also noch bei dem Vater gewohnt, diesem weitläufigen parkanlagenartigen Gelände. Und dann passierte es, dass der Vater, Jean-Marie Le Pen, der hatte einen mehrere Hunde und die waren eigentlich auch, meinte sie, lieb und eingewöhnt. Die hatte er aus dem Tierheim geholt. Und dann hat die Katze von Marine Le Pen sich erschrocken und ist dann weggerannt. Und daraufhin sind die Hunde von dem Vater hinterher und haben diese Katze getötet. Das war ein Versehen, muss man sagen. Also es war nicht irgendwie so, dass diese Tiere sich sowieso hassten, sondern irgendwie, es kommt mir ein bisschen komisch vor, dass ich die ganze Zeit über diese Tiere rede bei Marine Le Pen, aber es ist nun mal so. Jedenfalls war die Katze dann leider tot und dann hat Marine Le Pen gesagt, jetzt zieht sie aus. Also das war für sie wirklich die Grenze, die rote Linie, die überschritten wurde.
Der Rubikon.
Ja, dann hat sie gesagt, das geht jetzt nicht
der
mehr.
Der Bengalikon. Ich muss
aber jetzt ausziehen.
Okay.
Und der alte Le Pen meinte, was, wegen der Katze willst du ausziehen? Das ist doch irgendwie, übertreib mal nicht. Aber
war das auch der Moment, wo die beiden sich politisch getrennt haben? Also haben die Katzen hier,
es war dasselbe Jahr,
französische Geschichte geschrieben?
Ja, es war dasselbe Jahr, aber natürlich, jetzt mal politisch gesprochen, hat er ihr einfach geschadet, weil er immer wieder wirklich fiese, brutalste, Holocaust-leugnende Dinge gesagt hat. Also es war wirklich auch, es hat wirklich auch einen ernsten Kern, ne? Also er hat einfach sich unmöglich verhalten und sich antisemitisch geäußert. Und für sie war das, jetzt mal unabhängig von ihrer Ideologie, einfach hatte das einen Punkt erreicht, wo ihr das politisch schadet, sodass sie sich zu diesem Schritt entschieden hat.
Elisabeth, ganz kurz noch, bevor wir also jetzt von den Katzen direkt zu Marine Le Pen kommen, noch ein kurzer Zwischenschritt. Ich habe es eben schon gesagt, du warst in Paris nach langer Zeit mal wieder. Wie fühlt sich Paris denn jetzt nach Monaten des harten Lockdowns an dich an? Wie leben die Menschen da?
Ja.
War es schön da? Wir beneiden dich alle um die Paris-Reise.
Ja.
Erzähl mal.
Also es war sehr, sehr schön, weil dort Frühling war. Es waren über 20 Grad. Ich war ziemlich lange nicht dort gewesen und die Stadt hat sich stark verändert, jetzt mal unabhängig von Corona, weil man dort jetzt als Fußgänger und Fahrradfahrer nicht ständig um sein Leben fürchten muss. Und ich muss sagen, dass das schon eine Verbesserung der Lebensqualität ist, wenn man nicht ständig Angst haben muss, überfahren zu werden. Und ich bin also Fahrrad durch die Sonne gefahren. Das war schon sehr speziell. Die haben immer noch eine Ausgangssperre ab 19 Uhr seit Oktober, also richtig streng.
Und halten Sie sich dran?
Ja, mehr oder weniger. Also es gibt natürlich 1000 Ausnahmen, aber halten sich eigentlich schon dran. Die Restaurants sind zu, du darfst dann auch kein Essen mehr holen bei den Restaurants ab 19 Uhr. Ja, also schon auch sehr geplagt.
Erzähl doch mal, wie war das denn? Wir kommen nachher noch auf die eigentlichen harten politischen Fragen, aber so ein Interview mit Marine Le Pen ist ja auch nichts Alltägliches. Erzähl doch noch mal ein bisschen, wie das war. War das schwer, sie zu bekommen? Wo habt ihr sie gesprochen?
Es war nicht so schwer, wie ich dachte. Ich hatte mich darauf eingestellt, dass sie Nein sagt, aber sie hat dann doch relativ schnell Ja gesagt. Warum, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Sie hat relativ wenig Interviews in ausländischen Medien gegeben, einmal in einer polnischen Zeitung, aber ich weiß es nicht, warum. Jedenfalls hat sie uns dann da empfangen sie ist ja einfache Abgeordnete und hat uns dort in so einem relativ simplen, typisch pariserischen Büro empfangen. Sie war sagen wir mal, das ganze Handling um das Interview herum war sehr professionell, freundlich, aber immer eine gewisse Distanz. Also sie ist jetzt nicht so, dass sie dann da irgendwie noch groß Smalltalk hält, vorher und nachher.
Ist ja vielleicht auch ganz angenehm, oder? Also man will ja vielleicht auch ganz gerne eine professionelle Distanz behalten.
Ja.
War das dein erstes Interview mit ihr?
Nee, das war mein drittes Interview mit ihr. Ich hatte sie vor 10 Jahren, als sie Parteichefin wurde, getroffen. Damals war sie noch Europaabgeordnete. Da war sie sozusagen kannte man sie irgendwie noch nicht so richtig. Und dann habe ich sie getroffen, ich glaube, es war 2015, in dieser schrecklichen Terrorwelle. Und da war sie sehr aggressiv drauf. Das war jetzt diesmal nicht so. Also diesmal war sie nicht so, dass sie uns die ganze Zeit beschimpft hat, ihr Deutschen und so. Also war ein bisschen entspannter.
Ja, lass uns mal über das reden, was sich verändert hat.
Emmanuel Macron avec 65,1% des suffrages qui arrive en tête et qui devient donc le nouveau président de la République. Marine Le Pen obtient ce soir, lors de ce second tour, 34,9%.
Das war nach der Wahl vor 4 Jahren. Damals bekam Emmanuel Macron 65,1% und Marine Le Pen 34,9%, also ein eindeutiges Ergebnis. Und jetzt könnte die Sache womöglich etwas anders aussehen. Es gibt gerade Umfragen, in denen Marine Le Pen so stark ist wie nie zuvor. Und das Besondere an den aktuellen Umfragen ist, dass ihr 48% im Moment im zweiten Wahlgang zugeschrieben werden. Elisabeth, da du sie ja auch über einen sehr langen Zeitraum jetzt schon kennst und die Situation da beobachtest, was hat sich da verändert und ist das wirklich ein ganz qualitativ anderer Zustand als vor 4 Jahren? Da war sie ja teilweise in Umfragen auch schon mal ganz gut.
Ja, also sie liegt jetzt in den Umfragen immer noch nicht so, dass sie gewinnen könnte. Also Macron liegt immer noch vorne. Es gibt so ein Muster in der französischen Politik. Jetzt, ich würde sagen, seit 20 Jahren, seit der alte Le Pen zum ersten Mal in den zweiten Wahlgang kam. 2002 war das erste Mal, dass einer vom Front National, Jean-Marie Le Pen, in den zweiten Wahlgang kam und da stand es Chirac-Le Pen. Und seither gibt es ein ein Muster, dass man immer guckt, wie viel Wählerschaft hat der Front National stabil und hält die gläserne Decke, das wird auch wirklich so genannt, dass sie nicht an die Macht kommen. Und es gibt verschiedene Faktoren, die zu dieser gläsernen Decke beitragen. Lange waren das zum Beispiel die Katholiken, hat man gesagt, die Katholiken werden niemals Le Pen wählen, egal ob den Alten oder die Tochter. Das bröckelt aber ein bisschen. Dann gab es auch lange haben die Frauen sich immer gegen den Front National entschieden. Auch das hat sich inzwischen aufgelöst. Und die Frage ist auch, ob die anderen politischen Kräfte, also die Linken, die Linksradikalen, in Frankreich gibt es eine große Linksradikale auch, die Bürgerlichen, ob die politisch bereit sind, immer noch diesen Front Républicain zu machen, also diesen Front gegen den Front National zu machen. Also egal, wer antritt, ich wähle eben nicht Le Pen. Das ist das, was eigentlich immer funktioniert hat was damals in dem Duell Chirac-Le Pen funktioniert hat. Viele Leute haben Chirac gewählt, die überhaupt keine Lust auf Chirac hatten. Letztes Mal war es eben so, dass viele Macron gewählt haben, obwohl sie nicht Macron wollten, um Le Pen zu verhindern. Und die Frage ist immer, funktioniert das auch beim nächsten Mal? Das ist so ein bisschen das Grundmuster der französischen Politik. Und da kommen die irgendwie nicht raus. Und es steht jetzt schon fest, egal was passiert, dass dieses Grundmuster auch nächstes Mal wieder so sein wird.
Aber die Umfragen deuten jetzt darauf hin, dass die gläserne Decke, wie du es genannt hast, brüchig wird. Oder jedenfalls, dass Le Pen so nah an die Decke rankommt wie noch nie.
Genau, also es ist gefährlich. Man rätselt, also es gibt jetzt wahnsinnig viele Einschätzungen schon natürlich. Manche sagen, niemals werden die Franzosen den Namen Le Pen ankreuzen können. Das wird halten. Das Problem ist, es hängt so ein bisschen am seidenen Faden, beziehungsweise nur an Macron. Es gibt im Moment niemand anderen in der Opposition, der Macron eine Alternative zu Macron darstellt. Und damit hängt das alles an einem Mann. Und das ist natürlich erstmal für eine Person eigentlich eine Überforderung. Und dann ist es natürlich auch für die Politik, also Macrons Politik, die man natürlich kritisieren kann. Natürlich wird er Fehler machen, so wie jeder Politiker Fehler macht. Aber jeder Fehler bringt das Land dem Front National näher. Und das ist eine sehr spezielle Situation, die, glaube ich, auch in Deutschland überhaupt nicht vorstellbar ist. Was eben mit dem Wahlsystem zusammenhängt, ne? Also der gewinnt, bekommt die volle Macht, der verliert, bekommt gar nichts.
Und es gibt, das müssen wir ganz kurz einmal auch nochmal sagen, die Präsidentschaftswahlen finden immer in 2 Wahlgängen statt. Beim ersten gibt es ganz viele Kandidaten, das Feld splittert sich auf und die beiden stärksten gehen dann in die Stichwahl. Und da gibt es dann immer die schicksalhafte Entscheidung.
Ich habe viel nachgedacht, aber meine Entscheidung steht. Mein Ziel ist ein Projekt nationaler Einheit, ein großer französischer Plan für eine vereinigende Zukunft, in dem sich Franzosen jeglicher Herkunft wiederfinden können. Ein vollkommen anderes Projekt, das dazu beitragen wird, Frankreich wieder zurück auf die Beine zu bekommen.
Ja, das war nochmal Marine Le Pen, die ein großes nationales Projekt ankündigt und gleichzeitig sagt sie ganz oft in diesen Tagen, dass das, was du beschrieben hast, die sogenannte republikanische Front, dass die eben nicht mehr steht. Das behauptet sie. Und sie hat auch sehr an ihrem Image gearbeitet. Du hast ja vorhin die Strukturen im Land beschrieben, die Voraussetzungen, aber ich glaube, die veränderten Einschätzungen haben auch damit zu tun, dass Marine Le Pen versucht hat, zumindest sehr an ihrem Image zu arbeiten. Sie selbst spricht von ihrer Entteufelung. Was ist denn damit gemeint?
Ja, das ist eigentlich ihr großes Projekt, dass sie eben die Partei ihres Vaters, die eben unter ihrem Vater noch sehr viel deutlicher rechtsextremistisch, antisemitisch war, dass sie dieses Image ja weich zeichnet und gleichzeitig natürlich die traditionellen Front National-Wähler nicht verliert. Und daran hat sie wirklich gearbeitet. Und ich habe fast den Eindruck, diese Niederlage vor 4 Jahren hat ihr fast ein bisschen geholfen, weil sie jetzt sagt, ja, also eine Niederlage in der Politik, das macht einen auch stärker. Und sie ist also nicht so wie Trump, der sagt, Niederlagen, ich habe nicht verloren, ich bin der Beste. Das macht sie nicht, sondern sie sagt, ja, das war für mich auch eine schwierige Zeit, auch für meine Familie. Ich bin in mich gegangen, es hat mich aber stärker gemacht. Also so redet sie, eine ganz andere Art, mit der Niederlage von damals umzugehen als Trump. Und es ist natürlich eine viel, sagen wir mal, anschlussfähigere Art, mit einer Niederlage umzugehen. Fast, man könnte sagen, sympathisch zu sagen, ja, da habe ich Fehler gemacht. Jetzt bin ich eine andere, ich bin reifer geworden. So stellt sie sich im Moment dar.
Und hast du den Eindruck, die nehmen ihr das ab, die Franzosen?
Ja, also ich finde, dass sie in ihrem ganzen persönlichen Auftreten das tatsächlich sehr glaubwürdig ist. Das Problem ist, und darüber werden wir aber auch noch sprechen, ist einfach, was ist ihre Politik, was verspricht sie, wie geht sie da vor? Aber was ihren persönlichen Auftritt betrifft, verstehe ich, warum man sich von ihr das erzählen lässt.
Ein Politikfeld, wo sie sich auch geändert hat, darüber habt ihr auch in dem Interview für die Zeit gesprochen, ist, dass sie jetzt nicht mehr für einen Austritt Frankreichs aus der EU eintritt. Das war Teil ihres Projekts früher, jetzt nicht mehr. Wie begründet sie diesen Kurswechsel?
Das war also schon direkt nach der letzten Wahl ihre Analyse, dass da die Franzosen zurückgeschreckt sind. Also für sie war das strategisch falsch, darauf zu setzen, dass die Franzosen aus der EU austreten wollen. Sie hatte das einfach total falsch eingeschätzt. Dann hat sie direkt schon nach der Wahl gesagt, sie will eigentlich drinbleiben. Ihre Begründung dafür jetzt ist, dass sie sagt, die EU ist ja sowieso französischer geworden, unter anderem durch die gemeinsame Schuldenaufnahme, die ja lange eine französische Forderung war. Die Deutschen haben nachgegeben.
Und die Engländer sind nicht mehr dabei.
Die Engländer sind nicht mehr dabei, ja. Also jedenfalls sagt sie ja, der Sparkurs ist beendet. Da ist sie sozusagen optimistisch. Deswegen kann sie jetzt auch in der EU bleiben. Das ist ihre offizielle Begründung dafür. Meiner Meinung nach hat sie einfach gemerkt, die Franzosen wollen nicht raus. Also berechtigterweise.
Il mange toutes les dattes du dattier, il boit l'eau du puits et puis il s'en va quand il n'y a plus rien. Il s'en va, il se moque de savoir qui va passer derrière lui. Voilà. Nous sommes des enracinés.
Das ist ein super interessanter Teil aus eurem Interview, Elisabeth. Da habt ihr nämlich auch über die Ökologie gesprochen. Marine Le Pen gibt sich neuerdings auch als Ökologin, begründet es aber natürlich ganz anders als die Grünen, sagt im Grunde, sei Ökopolitik eine nationale und eine rechte Politik. Sie gibt sich als Verteidigerin der Landwirtschaft und plädiert für Atomkraft. Und sie sagt ganz stark, dass Freihandel und Klimaschutz im Grunde nicht zusammenpassen. Und sie hat gerade so eine kleine Dattelparabel gemacht. Da hat sie angefangen zu erklären, dass früher die Nomaden immer weitergezogen sind und unterwegs gegessen haben, so viel sie brauchten, dann sind sie weitergezogen. Aber wir seien sesshafte Menschen und könnten das nicht und müssen sozusagen auf der kleinen Scholle, das sagt sie jetzt wörtlich nicht, so habe ich es jetzt mal wiedergegeben, auf der wir leben, damit müssen wir klarkommen und uns ernähren. Das ist eine ziemlich interessante Wendung, oder?
Es wirkt überraschend, das hat aber eine Kohärenz, weil für sie ist das Wichtigste, das war letztes Mal auch schon so, für sie ist die wichtigste Trennlinie nicht die zwischen rechts und links, sondern die zwischen den Globalisierern, wie sie sie nennt, und den verwurzelten Patrioten. Das ist für sie eine Trennlinie, die viel wichtiger ist. Und das stimmt, dass sie Leute sowohl von den Linken als auch von den Rechten damit überzeugen kann. Und das versucht sie jetzt, weil sie verstanden hat, dass die Ökologie nicht einfach wieder weggeht. Und sie eine sehr kluge Strategin ist, denkt sie, dieses Thema kann ich eigentlich für meine Agenda benutzen. Also das versucht sie jetzt, dass sie sagt, die Globalisierung, die sozusagen freie Bewegung von Waren und Menschen auf der Welt ist unser Problem. Auch ökologisch, das müssen wir verhindern. Der Witz bei Marine Le Pen ist, dass bei fast allen Problemen, die es gibt politisch, immer die Folge oder ihr Vorschlag ist immer Grenzen zu, egal was passiert. Terror, Corona, Öko, immer Grenzen zu. Und das ist natürlich einfach, weil sie, und das darf man nicht unterschätzen, bei aller Smartness, die sie da irgendwie verkörpert, die ist einfach eine Ideologin und die ist eine Nationalistin. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, soll sie halt Nationalistin sein, aber das ist wirklich ein Problem, beziehungsweise das ist einfach die gewisse Beschränktheit, die sie immer haben wird.
Stimmt das denn, dass sie, also wenn sie sagt, sie hat diese Trennlinie aufgehoben, stimmt das denn eigentlich, sozusagen aus Sicht der Franzosen oder ist es nicht eigentlich umgekehrt, dass diese Trennlinie ohnehin sich verwischt hat in den letzten Jahren und sie reklamiert das jetzt im Grunde für sich?
Ja, sie ist schon die politische Kraft, die das Angebot macht. Und das bedingt sich ja immer so ein bisschen. Die Leute wollen irgendwas und dann kommt ein Politiker und sagt, ja, ich habe euch gehört und ich biete euch das an. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Prozess. Aber das Problem ist, glaube ich, dass sie, so klar, es gibt unterschiedliche Ansichten. Es ist gut, dass Politiker sich unterscheiden in ihrem Angebot, aber natürlich hat sie immer auch was sehr Spalterisches. Also sie sagt, ja, ich bin gegen Freihandel, gegen Globalisierung. Das ist ja, kann man ja sein. Das Problem ist, dass sie nie sagt, was machen wir denn dagegen? Also was machen wir denn dagegen, dass die Globalisierungsgewinne ungerecht verteilt sind, was ja eine richtige Analyse ist. Aber was ist denn die Lösung? Würden wir jetzt wieder die Grenzen schließen, ist ihre Lösung. Aber das hat natürlich auch Folgen. Und diese Folgen buchstabiert sie nie aus. Und da kommt man auch zu etwas, was sehr typisch ist für sie, weil sie jetzt eben seit 10 Jahren oder jetzt ihre dritte Präsidentschaftswahl macht. Aber sie ist nie in die Nähe der Macht gekommen. Das heißt, sie musste nie Entscheidungen treffen, die Auswirkungen auf das Land hatten. In Frankreich ist das so, dass die Opposition, es gibt ja quasi keine Präsidentschaftsopposition. Es gibt eine Opposition in der Assemblée Nationale, aber dadurch, dass Macron auch die überwältigende Mehrheit der Sitze hat, spielt die überhaupt keine Rolle. Das heißt, Le Pen kann seit 10 Jahren gegen alles sein, musste nie im Sinne einer deutschen Opposition zum Beispiel auch mal für was stimmen, was sie nicht ganz so toll findet, oder musste sich erklären zu einem bestimmten Projekt, warum sie dagegen ist. Also die deutsche Opposition muss ja immer auch ein bisschen sich zur Regierung konstruktiv verhalten. Das muss die französische Opposition nicht und das nutzt sie voll aus, dass sie halt alles nur rezensiert, kommentiert, sagt, ich würde es viel besser machen. Aber am Ende ist natürlich die offene Frage, ist das wirklich so? Was kann sie denn machen, was das Leben der Franzosen wirklich verbessert?
Habe ich dich richtig verstanden? In gewisser Weise ist diese Hinwendung zum Grünen, zum Ökologischen vielleicht auch nur eine neue Verpackung ihres klassischen Themas Einwanderungspolitik?
Ja, also das ist schon so, dass sie da eben einen sehr nationalistischen Blick drauf hat. Also sie ist eben dafür, dass die Grenzen geschlossen werden für einen Protektionismus. Und der bedeutet, dass man eben nicht Arbeitsplätze auslagert, dass man nicht eben diese Freihandelsabkommen trifft, dass man auch innerhalb der EU Freihandelsabkommen verhindert. Also, dass die EU nicht weitere Freihandelsabkommen mit Nicht-EU-Ländern treffen. Und das ist eine, ich weiß nicht, ob man sagen kann, gegen Einwanderung, ist aber eine nationalistische Politik.
Aber sie spielt es jetzt ein bisschen anders oder ist der Eindruck falsch? Weil ich hatte den Eindruck aus dem, was man hier so gelesen hat, dass sie das Thema Einwanderungspolitik so direkt eigentlich weniger anschneidet als früher.
Nee, das macht sie auch. Das macht sie immer noch und das war auch im Interview ein Thema. Also sie spricht viel über Ökologie, sie spricht viel über ihre Katzen, aber sie spricht auch immer noch sehr, sehr viel über Einwanderung. Und in Frankreich ist es ja so, dass es inzwischen so eine Art Low-Cost-Terrorismus gibt, was wirklich schrecklich ist. Das heißt, es gibt relativ viele Attentate mit wenigen Opfern, manchmal nur eine Person, aber das ist ständig da. Und jedes Mal, wenn es passiert, kann sie davon profitieren, weil dann ihr Bild von Frankreich, nämlich als gefährliches, chaotisches, von Einwanderern durchsetztes Land, das wird dann, dient ihr als Beleg. Und das macht sie auch immer noch. Also Einwanderung ist immer noch ihr großes Thema.
Gerade erst gab es einen Aufruf von 2 Dutzend Generälen im Ruhestand, die vor dem drohenden Zerfall des Landes warnten, also genau das Thema angesprochen haben. Diese Generäle, diese Ruhestandsgeneräle warfen, Rentnergeneräle warfen Präsident Emmanuel Macron Laschheit im Kampf gegen den Islamismus und rechtsfreie Zonen in der Banlieue vor. Manche französische Kommentatoren fürchteten schon einen drohenden Putsch, das ist wahrscheinlich nicht ernst zu nehmen, aber das ist sozusagen die Begleitmusik zur Politik von Le Pen, oder?
Ja, also das war irgendwie irgendwas zwischen kurios und schockierend. Kurios, weil es halt irgendwelche komischen Militärs sind, die in so einer wirklich rechtsextremen Zeitschrift das veröffentlicht haben. Aber natürlich ist es eine totale Grenzüberschreitung, wenn plötzlich die Militärs anfangen, sich politisch zu äußern. Und das wurde natürlich auch so wahrgenommen. Und da hat Le Pen aber ganz im Sinne ihrer Entteufelung sozusagen gesagt, ja, also ich liebe Militärs, ich verstehe euch, ich verstehe eure Sorgen, aber wir müssen das politisch lösen. Deswegen kommt zu mir, ich bin die Richtige, aber die Politik muss das lösen, nicht die Armee. Das heißt, sie hat, auch da großer Unterschied zu Trump, ein Verständnis für demokratische Institutionen. Sie weiß, wie das abläuft. Sie weiß, dass Militärs sich nicht politisch äußern dürfen, dass das ein Tabu ist, dass es verboten ist. Sie weiß das, aber weiß es trotzdem für sich selbst zu nutzen. Mhm. Aber eben sehr präzise, ne? Das darf man eben bei ihr, das ist auch das, was sie so gefährlich macht. Sie ist eben nicht so ein Trampel wie Trump, ja? Bei dem hatte man ja immer das Gefühl, der ist so, der versteht gar nicht, was Politik eigentlich heißt. Und das ist bei ihr überhaupt nicht so. Auch was ich vorhin gesagt habe mit der Niederlage, ne? Eine Niederlage zu akzeptieren, gehört zu einer Demokratie. So, das hat sie alles. Und das macht sie eben so, dass man denkt, ja, was werft ihr eigentlich vor? Sie ist doch eigentlich eine ganz normale Politikerin.
Il y a des pays nombreux, trop nombreux malheureusement, qui ne sont pas dans Schengen, qui ne sont pas soumis à tout ça, qui ont été frappés de la même façon que nous par les attentats et par le terrorisme. Et d'ailleurs, j'ai une nouvelle pour vous. Depuis novembre 2015, Schengen le permet, nous avons rétabli des contrôles aux frontières pour lutter contre les terroristes qui ont permis l'interpellation de plus de 70 000 personnes. Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Ja, das war ein Ausschnitt aus dem TV-Duell von vor 4 Jahren und da hat Macron einen lustigen Begriff geprägt, Poudre de Perlimpinpin. Elisabeth, das musst du uns nochmal, ich weiß gar nicht, ob man es übersetzen kann, du musst es uns nochmal übersetzen, was meint er damit? Damals, das ist der Grund, warum wir uns diesen Ton hier anhören, damals ist es eben noch gelungen, Marine Le Pen zu stellen und im Grunde ihre ganze sozusagen Inkohärenz auch zu benennen. Jetzt scheint das ja erheblich schwerer zu werden, aber sag doch nochmal kurz, was es mit dem Poudre auf sich hat.
Ja, das hat er hat das in dem Duell sehr gut gemacht, dass er ihr nachgewiesen hat, dass sie eigentlich nur Quatsch vorschlägt. Also in dem Fall schlägt sie vor, dass man die Grenzen innerhalb des Schengen-Raums schließen sollte und kontrollieren sollte. Und dann sagt er, ich habe gute Neuigkeiten für Sie, das machen wir auch seit 2 Jahren schon. Und das ist so ein bisschen das Ding bei ihrer Politik. Also sie hat immer ganz große, tolle, genau, und dann sagt er dieses Poudre de Perlimpinpin als, das ist so, das heißt, dass man so Zauber, es gibt kein deutsches Wort dafür, aber dass sie halt immer so, ja, so Märchen erzählt eigentlich, Märchengeschichten erzählt. Und das stimmt auch. Und ich glaube, das Ding ist, dass sie jetzt immer noch diese Märchen erzählen kann. Also jetzt kann sie sagen, wir machen dies und wir machen das. Manches davon machen wir auch schon. Aber jedenfalls, je näher man zu der Wahl rückt, desto mehr muss sie sich natürlich bekennen und muss konkreter werden. Und da ist natürlich auch die Chance drin, dass man sie stellt und dass man sagt, ja, aber gut, natürlich illegale Einwanderung, Terror, niemand ist dafür. Aber was können wir denn wirklich tun dagegen?
Aber Macron ist ja auch nicht mehr ganz so der strahlende Held, der er war. Also all das, was wir vorhin besprochen haben, auch die Kritik an ihm, die Sorge, das ist ja auch das Ergebnis davon, es gab die Gelbwesten-Proteste, dass doch so einiges los war in dem Land und er auch nicht mehr ganz so gut dasteht. Was sagt denn dieser Erfolg? Du hast den zwar jetzt relativiert, aber dieser Erfolg in den Umfragen, was sagt das denn über die Politik oder die Wahrnehmung der Politik von Emmanuel Macron?
Ja, also er hat viele Anhänger verloren seit der Wahl. Natürlich vor allem die, die ihn nur gewählt haben, weil sie Le Pen verhindern wollten. Aber er hat natürlich manche auch enttäuscht, vor allem, also unter anderem diejenigen, die eigentlich sich einen linkeren Präsidenten gewünscht hätten, weil er in vielen Fragen auch in den Sicherheitsfragen ein bisschen nach rechts gerutscht ist, weil die Dinge sich dann, er hatte ja auch sehr viel versprochen, weil die Dinge sich dann doch nicht so fort verbessert haben, beziehungsweise mit Corona natürlich nochmal, das Land hat ja sehr gelitten unter Corona, einfach nicht, es ist einfach keine gute Stimmung gerade dort.
Also profitiert Le Pen von der Corona-Krise?
Ja, wobei ich neulich so eine interessante Studie gelesen habe, dass, also Macron steht nicht so schlecht da wie seine beiden Vorgänger zu dem Zeitpunkt der Amtszeit, also er ist nicht ganz so unbeliebt, wie es manchmal vielleicht den Anschein hat. Aber viele werfen ihm Fehler vor in der Corona-Politik und er hat auch Fehler gemacht. Das Ding ist, dass in Umfragen die Leute sagen, es stimmt, Macron hat er nicht gut gemacht, aber dass sehr wenige Leute sagen, Le Pen hätte es besser gemacht. Also das, die Opposition, es gibt so einen Defätismus in Frankreich, dass man sagt, naja gut, also wahrscheinlich hätte es keiner besser gemacht. Und das ist dann wahrscheinlich eine sehr realistische Einschätzung der politischen Klasse.
Und wie reagieren die Linken auf Marine Le Pen? Also wenn man mal sagt, Macron ist bürgerlich, vielleicht sogar nach rechts gerückt, wie du sagst. Gibt es überhaupt noch eine ernstzunehmende Linke in Frankreich?
Ja, also es gibt da auch eine sehr starke, oder nicht besonders, nicht mehr so schwache Grüne, die jetzt auch bei den Kommunalwahlen letztes Jahr gut abgeschnitten haben, die allerdings auf der sozusagen nationalen Ebene nur eine Chance haben, wenn sie sich zusammentun. Und das ist eben gerade die Diskussion, ob die Grüne, die extreme Linke unter Mélenchon und die Sozialisten sich zusammentun oder nicht, ob sie einen gemeinsamen Kandidaten aufstellen und wen. Und das ist komplett unklar im Moment.
Aber du hast vorhin gesagt, nach deiner Einschätzung ist sowieso Macron der einzige Last Man Standing sozusagen, der überhaupt Marine Le Pen verhindern könnte.
Also im Moment ist es so, aber ein Jahr vor der letzten Wahl war Macron noch nicht mal Kandidat, also der dann ins Amt kam. Deswegen kannst du natürlich nicht wissen, was passiert. Es ist offen, aber im Moment ist es so, dass es auf ein Duell der beiden hinauslaufen wird.
Und siehst du irgendeine Figur, die auch so überraschend aus dem Nichts kommen könnte?
Also ehrlich gesagt nicht. Ich hatte gedacht, dass die Pariser Bürgermeisterin, die ja sehr charismatische, irgendwie beeindruckende Frau ist, dass die Chancen hat, aber das erweist sich jetzt als…
Das ist eine Grüne, ne?
Nee, die ist Sozialistin, aber die macht eine sehr grüne Politik. Ja. Mhm. Und die ist aber einfach nicht vermittelbar offenbar auf der nationalen Ebene. Die kommt da irgendwie nicht richtig zum Strahlen. Es gibt einen Politiker, der immer auf den ersten Platz der beliebten Politiker kommt, was auch daran liegt, dass er nicht mehr im Amt ist, nämlich Edouard Philippe. Das ist der ehemalige Premier von Macron. Auch so ein bisschen so ein Macron-Typ, der kommt eigentlich aus der konservativen Partei. Allerdings musste der damals, um Macrons Premierminister zu werden, aus seiner Partei, die haben ihn rausgeworfen. Und die müssen ihn jetzt wieder reinholen. Und er müsste gegen Macron antreten. Also das ist alles sehr unwahrscheinlich.
Sehr unwahrscheinlich,
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé.
Ja, also eine Stimme hat sie, das kann man nicht bestreiten. Ja. Das war nochmal Marine Le Pen, die Marseillaise singt. Das ist eine sehr berühmt gewordene Szene, die auch eine Rolle spielt. Erklär doch nochmal kurz, Elisabeth, zu welchem Anlass das so entstanden ist.
Ja, das war ist schon 10 Jahre alt, da trat sie gerade an und sie hatte wieder eine ihrer seltsamen Forderungen, nämlich, dass alle Enarchen, das sind die Studenten an der ENA, die dann diese Verwaltungseliteschule, die Marseillaise auswendig lernen müssen. Und die Marseillaise ist eine sehr komplizierte Nationalhymne vom Text her, auch von der Melodie. Das war also ihre Forderung und dann fragt der Radiomoderator, bei dem sie zu Gast war, sagt, ja, aber können Sie denn die Marseillaise auswendig? Und dann sagt sie, nö. Und man denkt so, das kann doch nicht wahr sein. Also so widersprüchlich, aber sie schafft es dann, die Szene rumzudrehen und sagt dann, ja, und sehen Sie, das ist das Problem. Ich habe sie nämlich nicht in der Schule gelernt. Und dann singt sie die Marseillaise auf eine sympathische Weise und da denkt man, okay, das ist einfach ihr Talent, sie schafft es. Das war auch im Interview so, die hat ja ganz oft sich in Widersprüche verstrickt. Aber es war ihr überhaupt nicht peinlich und sie ist überhaupt keinen Zentimeter davon abgewichen. Also sie hat überhaupt kein, so normalerweise, wenn man eine Argumentation macht und man merkt irgendwie, das funktioniert nicht, dann ist einem das ja ein bisschen unangenehm, aber das hat sie überhaupt nicht. Und das Ding ist, dass sie dann nicht erstarrt, wie viele andere Politiker, die auf ihre Widersprüche aufmerksam gemacht werden, sondern sie scheint es fast zu genießen, als wäre sie in so einem Debattierclub, wo man einfach besser, wenn man besser argumentiert, gewinnt, auch wenn es nicht der Realität entspricht. Also sehr gute Anwältin wäre sie geworden, weil sie auch ist. Ne? Ja. Also ist ja eigentlich eine studierte Juristin.
Aha, Heinrich.
Ja.
Ja. Aus Juristen kann ganz unterschiedliche Sachen werden. Also. Zeitredakteur, französische Präsidentschaftskandidatin. Nee, jetzt mal im Ernst. Mhm. Du hast mal gesagt, Elisabeth, dass Marine Le Pen eine ziemliche, ich glaube, die Formulierung war, eine Denksportaufgabe für jede Feministin sei. Was meinst du denn damit?
Ja, also mir ist das eben aufgefallen in den letzten Jahren auch. Sie ist ja die erfolgreichste Frau in der französischen Politik, steht aber natürlich nicht für eine progressive Politik. Und es gibt ja zum Beispiel in Deutschland auch jetzt mit der Nominierung von Annalena Baerbock so ein bisschen diese Idee, wenn eine Frau dabei ist im politischen Wettstreit, dann ist schon mal gutes Zeichen. Und das im progressiven Sinne sozusagen. Aber bei Marine Le Pen ist es einfach nicht so. Sie steht nicht für progressive Politik, ist aber eine sehr erfolgreiche Frau, die sich auch gegen viele Männer durchgesetzt hat, unter anderem gegen ihren Vater. Und schon bei der letzten Wahl habe ich geschrieben, warum, also so ein bisschen maliziös gefragt, wo bleibt der Jubel der Feministinnen, dass hier eine Frau vielleicht Präsidentin werden kann.
Ist denn Marine Le Pen eine Feministin?
Nein, sie ist keine, also sie sagt, sie ist keine Feministin, aber sie ist schon eine, die sich durchgesetzt hat. Sie ist zweimal geschieden, hat ihre Kinder teilweise alleine erzogen und bewegt sich in diesem sehr konservativen Kreis und hat das auch sozusagen immer verteidigt. Hat gesagt, ich lasse mir überhaupt nichts vorschreiben von irgendwelchen Männern. Und deswegen hat sie natürlich schon, ist sie schon eine Frau, die nur dahin kommen konnte, wo sie ist, wegen des Feminismus. Das ist einfach ein Widerspruch, den man aushalten muss.
Wie finden denn Frauen sie? Also natürlich kann man das in dem Sinne nie sagen, weil das ist ja hier auch so, natürlich gibt es die Frauen nicht und wählen auch nicht alle Frauen Frauen. Aber sie ist ja in gewisser Weise vielleicht keine Feministin, aber eine Pionierin. Denn wenn es immer mehr Frauen gibt in der Politik, dann wird es eben auch immer mehr Frauen geben, genau in diesem nicht progressiven Sinne. Also es wird auch böse Frauen geben, es wird auch trumpige Frauen geben. Wie reagieren die Frauen darauf? Sind die empfänglich für so eine Art von Pionierfigur?
Also ich weiß nicht, warum die Frauen sie wählen, aber sie wählen sie zu fast gleichen Teilen wie die Männer.
Und war das früher anders, hattest du vorhin gesagt? Das hat sich verändert?
Ja, das hat sich verändert, ja. Und jetzt kann man überlegen, woran das liegt. Ich glaube nicht, dass das, also gut, es stimmt schon, dass sie eben eine nahbare Figur ist, wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe. Also sie ist jemand, wenn die jetzt auftritt irgendwo und dann ist man da als Frau oder dann Wählerin, dann gibt sie dir schon das Gefühl, so ich höre dir zu, ich finde es auch schwierig mit den Kindern immer und ich habe auch Angst um meine Kinder und so, das bedient sie schon total. Aber sie ist natürlich auch, jetzt unabhängig vom Geschlecht, gibt es ja in Frankreich Frauen, die sich zu den Globalisierungsverliererinnen zählen und für die macht sie einfach ein politisches Angebot, völlig unabhängig vom Geschlecht. Also Frauen, die ihre Industriejobs verloren haben, das gibt es ja in Frankreich eben auch noch mal viel stärker als in Deutschland, gibt es ja, ist die Frau in Frankreich ja erwerbstätig und ja, dem Mann ökonomisch gleichgestellt.
Und das verkörpert sie sozusagen als starke Person?
Das verkörpert sie als Frau, aber eben auch in diesem ganz, also so wie man sagt, Trump hat die Abgehängten, hat denen ein Angebot gemacht, so macht sie das eben auch. Aber da sind eben auch viele Frauen drunter.
Die Flop 5.
Elisabeth, machen wir an dieser Stelle mal einen Break und kommen zu unserer beliebten, berühmten und fast schon legendären Rubrik, den Flop 5. Fünf Phrasen, die man nicht mehr hören kann, die du nicht mehr hören kannst. Fünf Klischees über Frankreich, die du nicht mehr ertragen kannst und nie mehr hören willst. Was wäre das Erste?
Also was mir immer wieder auffällt, dass es immer noch in Texten über Frankreich in Deutschland von der Grande Nation die Rede ist und kein Mensch benutzt diesen Ausdruck in Frankreich. Und mein Tipp an alle ist, wenn ihr einen Text über Frankreich lest und da steht Grande Nation drin, könnt ihr aufhören zu lesen. Das ist von jemandem, der sich nicht auskennt.
Sehr gut. Ich muss einmal hier eine kleine Erklärung loswerden. Es haben nämlich viele Hörer und Hörerinnen bemerkt, dass wir letztes Mal keine Flop 5 haben und haben sich beschwert und haben die Flop 5 eingefordert. Und natürlich haben sie alle recht. Wir haben das tatsächlich nicht gemacht, weil es unserem Gast ein bisschen frivol geradezu erschien bei dem sehr, sehr traurigen Thema, das wir letzte Woche hatten, nämlich Indien. Wir wollten es aber dazu sagen, denn das haben wir dann selbst geschlabbert, also kleiner Nachtrag. Jetzt kommen wir zum zweiten Flop von dir, Elisabeth. Was ist das?
Ja, dann finde ich es auch so ein bisschen nervig, dass die Deutschen immer denken, sie würden so wahnsinnig viel arbeiten und die Franzosen machen irgendwie 3 Stunden Mittagessen und gehen um 5 nach Hause. Das stimmt nicht. Im Schnitt arbeiten die Deutschen vielleicht eine halbe Stunde mehr als die Franzosen.
Immerhin.
Ja, auf die halbe Stunde kommt es an. Die macht den Unterschied.
Und stimmt es, dass die Franzosen besser essen als die Deutschen? Oder?
Ja, das stimmt. Aber zum Essen habe ich auch noch einen Flop, weil das nämlich auch so ein Ding ist, dass man denkt, die Franzosen essen die französische Küche ist diese komplizierte Sterneküche mit wahnsinnig viel Butter und Fett und Gänsestopfleber, das stimmt nicht. Es gibt eine sehr schöne, einfache französische Landküche, die die Deutschen nur nicht kennen, aber die gibt es. Und so essen die Franzosen auch. Und es ist nicht dieses diese schicke Küche, die man sich immer so vorstellt.
Vielleicht sollte man an der Stelle auch nochmal erwähnen, dass Elisabeth Räther nicht nur Marc und ich deine Co's sind, sondern dass du auch eine Kolumne im Zeitmagazin hast. Da gibst du kulinarische Ratschläge und machst Rezepte, die man sehr leicht nachkochen kann. Vielleicht machen wir darüber auch nochmal eine Sendung mit dir.
Ja, genau. Ich habe auch noch einen Flop zum Thema Kulinarik.
Noch ein Flop zum Essen?
Ja, zum Trinken diesmal, weil man ja, sagt ja
das
auch.
Das passt ja, du bist ja auch die trinkende Frau. Du hast ja auch ein Buch geschrieben über die trinkende Frau. Und alle, die sich jetzt fragen, ist das die Elisabeth Räther? Ja, das ist die.
Genau. Und es heißt ja immer, dass die Franzosen so viel trinken und den Wein so lieben. Das stimmt auch. Aber sie trinken auch regelmäßig und es gehört zum Essen dazu, Wein zu trinken, aber die hören dann auch wieder auf. Während bei den Deutschen ist es ja oft so, dass man dann eine Flasche nach der anderen aufmacht, total versackt und am nächsten Tag einen Schädel hat. Und das ist nicht so verbreitet in Frankreich. Die gehen dann auch einfach nach Hause.
Keine Schädel.
Zumal, wenn Ausgangssperre ist. Ne?
Genau. Ja. Jetzt haben wir, glaube ich, noch einen übrig, oder? Hast du noch einen? Einen fünften Flop?
Ja, genau. Ich hatte noch, es ist so, dass man ja immer glaubt, dass die Franzosen eigentlich die Deutschen so ein bisschen verachten und bemitleiden für ihre bisschen uncoole deutsche Art. Das stimmt aber nicht. Die Franzosen finden Deutschland so toll. Ich meine, es gibt natürlich immer welche, die es nicht so toll finden. Aber meine Erfahrung ist, dass die eigentlich total interessiert sind an Deutschland, vor allem an Berlin, und die Deutschen eigentlich super finden.
Das ist jetzt wirklich eine schockierende Erkenntnis.
Ja, wahrscheinlich kommen jetzt sofort irgendwelche Hörer, die sagen, Quatsch, stimmt nicht.
Aber eine perfekte Vorlage für eine Überleitung.
Das stimmt, das stimmt. War nicht abgesprochen, passt aber perfekt. Wir wollen uns nämlich fragen, welche Folgen hätte die Wahl von Marine Le Pen in einem Jahr? Ist die ja, was wäre, wenn sie wirklich Präsidentin würde?
Vielen Dank, Herr Präsident, lieber Emmanuel. Vielen Dank für diesen wirklich sehr herzlichen Empfang heute hier in Paris, hier im Élysée. In der Tat nach vielen, vielen Monaten meine erste Reise außerhalb des eigenen Landes. Und dass sie mich hierher führt, hängt damit zusammen, dass es für Deutschland keinen wichtigeren Partner als Frankreich gibt. Und wir zusammen, Deutschland und Frankreich, kein wichtigeres gemeinsames Projekt haben als eine nach innen und nach außen starke Europäische Union.
So, jetzt müsste man sich mal ganz kurz vorstellen, Steinmeier kommt zum Antrittsbesuch bei Marine Le Pen. Also, anders gefragt, welche Folgen hätte die Wahl von Marine Le Pen, wenn sie denn stattfände in einem Jahr, für Deutschland und für Europa?
Also ich glaube, sie würde dann, also für die Franzosen, anderes Thema, welche Folgen das hätte, vor allem für die französischen Einwanderer. Oder die, die irgendwie immer noch als Einwanderer verstanden werden, obwohl sie seit drei Generationen da leben. Aber das für die Deutschen wäre es, glaube ich, also es wäre eine ziemliche Katastrophe. Ich glaube, ich würde das so einschätzen, dass es so ein bisschen ist wie mit Trump, dass man nichts mehr Gemeinsames machen kann. Le Pen müsste sich gegenüber ihren Wählern als jemand aufspielen, der keine Kompromisse macht, der immer mit dem Kopf durch die Wand geht. Und das ist natürlich einfach total kontraproduktiv in der EU. Das heißt, gemeinsame Projekte, gemeinsames Verhalten gegenüber Putin zum Beispiel, gegenüber China, es wäre einfach nicht mehr möglich und sie würde so viel wie möglich chaotisieren. Ein bisschen wie Orban natürlich, nur in einem Land, was noch wichtiger ist und was für Deutschland noch wichtiger ist. Also es wäre meiner Meinung nach, wäre es ein Stillstand.
Ein Stillstand bei gleichzeitigem Abstieg Frankreich selbst. Du hast das ja erwähnt, für das Land selbst hätte das natürlich auch Folgen.
Ich denke, sie will ja nicht aus der EU austreten, aber genau, für Frankreich wäre es auch ein Stillstand. Also sie würde, glaube ich, einfach alles komplett chaotisieren und verhindern, einfach weil sie es verhindern will.
Du hast es eben angesprochen, was würde ihre Wahl für Frankreich bedeuten. Da würde ich gerne noch einmal nachfragen, weil es da auch eine Passage in dem Interview gab, die ich total interessant, vorsichtig gesagt interessant, eigentlich krass fand. Da ging es wieder um Migration und vor allen Dingen um muslimische Migration oder den Umgang mit der muslimischen Minderheit in Frankreich. Sie will offensichtlich allen muslimischen Frauen in Frankreich verhindern, ein Kopftuch zu tragen, egal wo, auch auf der Straße. Mhm. Und da Frankreich ein laizistischer Staat ist, der sich nicht gegen eine Religion richten kann, würde sie auch sagen, auch Juden dürfen in der Öffentlichkeit keine Kippa mehr tragen. Erzähl darüber mal ganz kurz und für wie realistisch hältst du das? Oder ist das nicht Sprengstoff für die Gesellschaft?
Ja, sie sagt das schon seit 10 Jahren, dass sie die Kippa verbieten will und den Schleier. Und sie sagt immer, ja, es geht halt nicht anders, wir müssen dann die Kippa auch verbieten. Ich finde das, ehrlich gesagt, psychoanalytisch interessant, dass die Tochter eines Holocaust-Leugners die Kippa verbieten will. Aber ganz unabhängig davon ist das natürlich ein wahnsinniger Eingriff. Ich glaube, es würde eher so ablaufen, dass sie es versuchen würde, juristisch. Also sie würde wahrscheinlich so ein Gesetz auf den Weg bringen wollen. Sie hat relativ, also sie hat sehr viele Möglichkeiten als französische Präsidentin, sehr viele Befugnisse. Noch mehr als der amerikanische Präsident. Das heißt, sie würde es versuchen und die Gerichte wären dann ihre nächsten Feinde. Also so glaube ich, ist es, würde es ablaufen. Die Gerichte würden, das, es würde Klagen geben, die Gerichte würden wahrscheinlich nicht in, zu ihrem Vorteil entscheiden, zu ihren Gunsten entscheiden und dann müsste sie die Gerichte angreifen. Und was das bedeutet, ist ja irgendwie auch klar. Also dass das eine Gesellschaft, einer Gesellschaft nicht den Frieden bringt, ist auch klar.
Wie wird denn diese Forderung, also man kann sich gar nicht ausmalen, was in Deutschland los wäre, wenn jemand sowas fordern würde. Nun haben wir eine besondere Geschichte. Wie wird das denn in Frankreich wahrgenommen? Also ist das, das klingt so, als ist das so eine von vielen Ideen, die sie hat und dann könnte sie aber trotzdem Präsidentin werden und dann würde sie vielleicht tatsächlich so ein Gesetz machen, dass also schon, dass sie da hinkommen könnte, klingt jetzt erstmal sehr überraschend. Man würde sich ausmalen, dass es bis dahin Empörungsstürme gibt, Demonstrationen. Die Franzosen sind ja sehr demonstrationsfreudig.
Ja, die Empörung ist halt, das ist so ein bisschen das Problem. Die Empörung hat sich so ein bisschen aufgebraucht. Also es gibt wirklich so eine Art Gewöhnung an sie. Und dann sagt sie alle möglichen Sachen und man denkt, naja, das ist halt die alte Le Pen, die sagt das jetzt seit 10 Jahren. Und man ist nicht mehr so schockiert, wie wir das vielleicht sind, wenn wir das hören. Das ist natürlich ein Problem, weil sie hat teilweise Vorschläge, die mehr oder weniger vernünftig sind, teilweise richtige Analysen. Und dann macht sie eben solche Sachen, die wirklich ja geeignet sind, den sozialen Frieden zu zerstören und auch Leute wirklich in Gefahr zu bringen. Also man muss sich das ja mal vorstellen, was dann passiert auf der Straße. Also angenommen, es gibt eine unklare juristische Situation, also ob die Frauen, die einen Schleier tragen, sich vielleicht gar nicht mehr raustrauen. Und so. Also es ist ja eine, also wirklich heikle Situation.
Du hast vorhin erwähnt, dass ihr Vater ein Holocaustleugner ist und ein ganz klarer Antisemit. Ist sie auch, also sie ist sicherlich antimuslimisch, ist sie auch antisemitisch?
Ich weiß nicht, was sie tief in ihrem Innern denkt, aber ihre Vorschläge sind antisemitisch. Und natürlich gibt es in Frankreich, so wie in Deutschland auch, einen Antisemitismus, der abrufbar ist. Und deswegen glaube ich eben, es wäre meine Analyse, ist das nicht so sehr, dass sie sagt, ja gut, die jüdischen Franzosen müssen dann halt auch ein kleines Opfer bringen, das geht leider nicht anders, sondern ich glaube schon, dass das wäre zumindest meine Analyse, dass sie schon das auch abruft, das antisemitische Ressentiment.
Um möglicherweise die Wählerinnen und Wähler, die klassischen Wähler bei der Stange zu halten, während man gleichzeitig Angebote an größere Bevölkerungsschichten macht.
Ja,
dann vielleicht zum Schluss, liebe Elisabeth, wir haben die ganze Zeit über die Möglichkeit gesprochen, dass im April 2022 zum ersten Mal eine Frau an die Spitze in Frankreich gewählt wird, Marine Le Pen. Jetzt ganz zum Schluss einmal Blick in die Glaskugel, für wie wahrscheinlich hältst du das?
Also ich glaube nicht, dass sie gewinnt. Ich glaube, der Name ist immer noch eine zu große Abschreckung und dass am Wahltag die Leute das nicht über sich bringen, neben ihrem Namen ein Kreuz zu machen.
Hast du eigentlich mal versucht, dir vorzustellen, wenn es doch so wäre, wie dann eine Kanzlerin Baerbock einer Präsidentin Le Pen begegnen würde? Kann man sich das vorstellen?
Ja, ich glaube, da wären die Deutschen gar nicht so, also da müsste man einfach, glaube ich, sehr geduldig sein. Das kann ich mir aber ehrlich gesagt bei Laschet auch vorstellen, also dass die dann einfach, ich glaube, man muss dann überwintern. Ich glaube, anders geht es nicht. Wenn man sich dann immer in so Streits mit ihr begibt und so, was soll das? Also ich glaube, dann würde man einfach sagen, gut, dann machen wir jetzt halt 5 Jahre lang keine Politik.
Ich meinte jetzt aber auch speziell diese Kombi. Also Baerbock steht ja, du hast es vorhin gesagt, oft steht ja, also gerade weil die Illiberalen im Prinzip immer den Antifeminismus in ihrem Programm haben, zählt natürlich die Tatsache, dass man Frauen Raum gibt, dass man eine Frau als Spitzenkandidatin aufstellt, das zählt als progressiv. Da hätte man dann also eine progressive Frau mit einer nationalistischen Frau. Das ist natürlich schon eine extrem interessante Kombi, oder?
Ja, ja, ja. Es wäre, also ich glaube, das Interessanteste daran wäre, dass das Thema Geschlecht einfach nicht mehr so eine Rolle spielen würde.
Oder eine totale.
Oder total, ja. Oder erst am, ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dann, dadurch, dass die Positionen zwischen den beiden so unterschiedlich sind, dass dann, dass man dann sagt, okay, es sind halt einfach so, wie es unterschiedliche Männer gibt, gibt es auch unterschiedliche Frauen.
Ja, mit dieser zeitlosen Erkenntnis könnten wir dann auch sagen, das war es wieder.
Die gesammelten Weisheiten der Elisabeth.
Genau, also diese zeitlose Erkenntnis und die neue Erkenntnis, die Franzosen finden uns cool, das ist, finde ich, ein großer Ertrag in dieser Woche im Politikteil, dem politischen Podcast von Zeit und Zeit Online.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können uns wie immer schreiben, Sie können uns loben, uns Ideen mit auf den Weg geben, Sie dürfen auch schimpfen und das können Sie alles machen an unsere Mailadresse daspolitikteil@zeit.de.
Und wir bedanken uns jede Woche an dieser Stelle, auch diesmal. Wir bedanken uns bei den Pool Artists unserer fabelhaften Produktionsfirma, vor allen Dingen bei Felix, der uns hier immer geduldig und kundig durch die Aufnahme leitet. Wir bedanken uns bei Lena von Holt, die uns jede Woche bei der Recherche unterstützt, bei den Tönen und inhaltlich und damit das Politikteil überhaupt erst möglich macht. Wir bedanken uns bei Pia Rauschenberger von Zeit Online und natürlich ganz besonders bei dir, liebe Elisabeth. Es war toll, dass du da warst.
Ja, ich danke euch.
Und ich bin sicher, ich hätte jedenfalls große, große Lust, mit dir das Thema Frankreich hier und viele andere Themen, Essen, Trinken, noch weiter zu besprechen. Auf jeden Fall musst du uns weiter durch diese französische Politik und hin auf die Wahl begleiten. Das wäre toll.
Danke euch.
Ja, und man kann vielleicht noch sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie müssen gar nicht eine ganze Woche warten, bis Sie hier an der Stelle wieder uns oder Eliana Grabitz und Marc Prost hören, sondern es gibt natürlich viele fabelhafte Podcasts, zum Beispiel Was Jetzt, den man jeden Tag hören kann über die Seite von Zeit Online. Elisabeth, sag mal, jetzt habe ich eine Sache ist mir noch eingefallen. Wir hätten deine kulinarischen Qualitäten noch besser zur Geltung bringen sollen. Was würdest du kochen, wenn Marine Le Pen zu Besuch käme?
Für sie?
Gar nichts, oder?
Ich glaube, wir würden, keine Ahnung, ich will nicht für Marine Le Pen kochen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Übersteigt meine Fantasie. Ich glaube, ich könnte nicht. Nee.
Okay.
Ich glaube, ich müsste
also
eine Zigarette rauchen.
Eine Zigarette rauchen. Was für eine? Gauloise?
Sie raucht E-Zigarette. Und ich würde, keine Ahnung, was Starkes.
Super.
Kein Gericht für Marine Le Pen.
Nee.
Das, glaube ich, ist bestimmt zustimmungsfähig.
Ja.
Ja, der Felix hält gerade eine Tasse in die Kamera. Heinrich.
Tina, die Tasse.
Kriege ich eine Tasse?
Elisabeth.
Du kriegst eine Tasse, ja!
Ja. Super.
Die Tasse vom Politikteil. Ja. Und die kann auch jeder andere bekommen. Die kann man nämlich bestellen auf der Seite von Zeit Online im, wie heißt das, im Shop, im Fanshop. Da gibt es aber auch andere Sachen als nur Tassen. Ganz viele.
Wir haben den Fanshop, das wusste ich gar nicht.
Ja.
Was gibt es denn da noch so?
T-Shirts. Das Politikteil-T-Shirts, das Politikteil-Sweatshirts, ja.
Stimmt das wirklich, Heinrich?
Ja, das stimmt. Geht da mal rauf. demnächst wollen wir alle hier sitzen und diese Dinger tragen bei der Aufnahme. Das wäre schön.
Okay.
Okay, das hat großen Spaß gemacht. Cool. Felix, haben wir noch irgendwas vergessen? Nein? Alles gut?
Okay.
Dann bis bald. Danke. Tschüss.
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 Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.